Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin Birgit Marschall. Guten Tag.
Guten Tag.
Schön, dass Sie hier sind und schön, dass Sie uns zuhören. Wir sortieren diesen Tag. Wir gucken, was die Themen des Tages sind. Wozu haben Sie heute schon recherchiert, Frau Marschall?
Ja, uns beschäftigt heute das Coronavirus und die mögliche Ausbreitung in Deutschland. Und meine Aufgabe ist, es rauszufinden, wann ein Evakuierungsflug für Deutsche aus China wohl stattfindet.
Also uns, wenn Sie das sagen, ich habe es, glaube ich, noch nicht gesagt, Sie sind bei der Rheinischen Post, also die Redaktion hat Ihnen diesen Auftrag gegeben.
Ganz genau. Und es gibt wohl auch jetzt schon eine Infektion in Nordrhein-Westfalen. Das macht das natürlich für eine Regionalzeitung dann noch besonders wichtig.
Das Coronavirus wird uns in dieser Mittagsstunde natürlich auch eingehend noch beschäftigen. Gleich unser erstes Thema aber ist die Gedenkstunde im Bundestag im Gedenken an die Befreiung von Auschwitz vor 75 Jahren. Schon seit einigen Tagen wird in Israel, auch hier bei uns in Deutschland, insgesamt auch in Europa, der Befreiung von Auschwitz gedacht vor 75 Jahren. Heute war im Bundestag die zentrale Gedenkstunde. Um 11 Uhr hat die begonnen. Zum ersten Mal haben die Präsidenten Deutschlands und Israels gemeinsam an dieser Gedenkstunde teilgenommen. Gedenken an die NS-Opfer, also Frank-Walter Steinmeier und Reuven Rivlin, der israelische Staatspräsident. Frau Marschall, das ist was Besonderes, dass diese beiden da gemeinsam im Bundestag auftreten, gell?
Ja, auf jeden Fall. Also, und das ist natürlich auch angemessen, finde ich. Also 75 Jahre ist ja wirklich auch ein großes Jubiläum. Also, und das Gedenken an Auschwitz uns wieder ins Gedächtnis rufen, auch mit diesem besonderen Besuch, mit diesem besonderen Auftritt der beiden, ist jetzt gerade besonders wichtig, wichtiger denn je, würde ich fast sagen.
Weil antisemitische Stimmen lauter werden, meinen Sie?
Ja, genau. Es macht sich eben so eine Stimmung breit. Wir müssen doch jetzt darüber nicht mehr reden oder wir müssen nicht immer uns der Schuld bekennen. Also jedenfalls gibt es Parteien, die diese Meinung vertreten.
Und das ist zum Beispiel die AfD. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht ist im Bundestag, hat sich dort die Gedenkstunde angehört. Herr Engelbrecht, wie haben Sie die Stimmung erlebt?
Die Gedenkstunde läuft noch. Reuven Rivlin hat gerade in dieser Sekunde das Rednerpult verlassen und wird jetzt beglückwünscht in dieser Sekunde von Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau. Es ist eine sehr bewegende Gedenkstunde hier im Deutschen Bundestag. Sie war auch deshalb bewegend, weil eine Komposition von Szymon Lax gespielt wurde, einem jüdisch-polnischen Komponisten, dem Leiter des Lagerorchesters in Auschwitz bis 1944, bevor er nach Buchenwald kam oder weiter deportiert wurde. Er schrieb einen Erfahrungsbericht später über Musik in Auschwitz. Eine Sopranistin hat eine Komposition von ihm gesungen, wiederum mit einem Text eines Shoah-Überlebenden, Mieczysław Jastrun, Das Begräbnis. Das war sehr bewegend, hier auch die polnische Sprache und die polnische Kunst im Bundestag zu hören.
Und Frank-Walter Steinmeier, was hat er gesagt in seiner Rede? Er hat ja jetzt schon fast einen Redenmarathon oder einen Gedenkmarathon hinter sich. Hat das ja schon in Yad Vashem vergangenen Donnerstag begonnen, dieses Gedenken an die Befreiung von Auschwitz.
Ja, Frank-Walter Steinmeier hat nochmal Bezug genommen auf diese Tage des Gedenkens, die hinter ihm liegen, die er aber gemeinsam mit dem Präsidenten Reuven Rivlin von Anfang an begangen hat, sowohl in Yad Vashem als auch in Auschwitz. Er hat gesagt, nie war es ihm so schwer, der Gang, den er nach Auschwitz tun musste. Nie war ich aber auch so dankbar für den Freund an meiner Seite, sagte er gewandt an Reuven Rivlin. Und was er anschließend gesagt hat, auch an die Adresse Israels, das hören wir jetzt.
Dass ein israelischer Präsident die schmerzhaften Schritte der Erinnerung gemeinsam mit einem Deutschen geht, dass ein israelischer Präsident an diesem Tag in diesem Hause, im Herzen unserer Republik spricht, das erfüllt mich mit tiefer Demut. Lieber Reuven Rivlin, es ist ein Geschenk und dafür danke ich im Namen meines Landes.
Er dankte auch der Bundespräsident dafür, dass Überlebende der Shoah, die ihn auch schon nach Auschwitz begleitet haben, auch hier im Bundestag dabei gewesen sind. Er hat aber natürlich auch zu den aktuellen Fragen und der aktuellen Situation zum neu aufkommenden Antisemitismus in Deutschland Stellung genommen. Und eine Passage seiner Rede richtete sich indirekt, denke ich, auch an die Fraktion der AfD.
Die Shoah ist Teil deutscher Geschichte und Identität. Auf diesen demokratischen Konsens haben sich meine Vorgänger hier an dieser Stelle immer wieder berufen können. Es war ein langer, jahrzehntelanger, von Widerständen und Rückschlägen begleiteter Prozess. Aber ich erinnere mich auch, viele Deutsche meiner Generation haben nur dank dieser Aufarbeitung ihren Frieden mit dem eigenen Land machen können. Dass die Auseinandersetzung mit der historischen Schuld heute zum Selbstverständnis unseres Landes gehört, wird von Demokraten in diesem Hause nicht bestritten.
Und in eine ganz ähnliche Richtung sprach Israels Präsident Reuven Rivlin, den hören wir jetzt.
Gleichzeitig wissen wir heute alle, dass es nicht ein Kampf ist, den man besiegen kann mit einem Schlag, sondern dass es ein Kampf ist, wo man hartnäckig Generation um Generation weiterkämpfen muss, um die Umtriebe, wo immer sie aufkommen, auszumerzen. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen nicht nachlassen. Deutschland darf hier nicht versagen.
Rivlin wandte sich an Deutschland, an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages und die ganze Gemeinschaft von Menschen, die hier heute gedacht hat, und sagte, ich sage all das, was ich sage, an die Deutschen als Mitstreiter und Partner.
Man hört wirklich die Emotionen. Man hört, Birgit Marschall, dass Herr Rivlin, aber auch die Übersetzerin sehr angefasst sind von dem, was gesagt wurde. Frage aber ist, so eine Gedenkstunde im Bundestag, wen erreicht das? Erreicht das gerade auch die Anhänger der AfD im Osten?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht, natürlich nicht ganz genau, aber vermute, dass sie das eher wenig erreicht, weil es ja tatsächlich, wie ich vorhin schon sagte, dieses Narrativ gibt, wir haben jetzt eigentlich genug gebüßt und jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Und es gibt, glaube ich, schon so eine gewisse Einstellung in manchen Teilen der Bevölkerung, das geht uns jetzt eigentlich nichts mehr an, weil wir sind eine neue Generation und wir möchten uns eigentlich damit nicht mehr befassen. Und das ist ehrlich gesagt gefährlich. Wir hatten ja auch vor einiger Zeit am allerhöchsten jüdischen Feiertag den Versuch eines Anschlags auf eine Synagoge in Halle, was eine unfassbare Geschichte ist. Wir haben tatsächlich wachsenden Antisemitismus in Deutschland, den man auch nachweisen kann. Du Jude ist wieder ein Schimpfwort, was man auf Schulhöfen hört. Und wir dürfen tatsächlich als Deutsche da nicht nachlassen. Wir dürfen das niemals vergessen. Und da kann es einfach keinen Schlussstrich unter diesen Abschnitt der Geschichte geben.
Sebastian Engelbrecht, aber ich nehme an, auf der Tribüne im Bundestag waren Menschen, haben zugehört, waren wahrscheinlich auch bewegt von dem, was gesagt wurde. Und die tragen das bestimmt ins Land auch raus, oder?
Da war wirklich Bewegtheit zu spüren bei allen Menschen, die dort waren. Das waren natürlich auch Israelis. Ich saß neben einer Dame aus Polen. Das ist eine bewegende Stunde. Und ich habe natürlich aber auch den Abgeordneten Gauland, den Fraktionsvorsitzenden der AfD, beobachtet. Und als der Satz von Steinmeier kam vom Bundespräsidenten, der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat ist die Umkehrung des völkischen Gedankens, ein zentraler Satz aus der Rede von Bundespräsident Steinmeier, da merkte ich schon, wie sehr verhalten Alexander Gauland da nur geklatscht hat, eigentlich nur für die Kameras. Und wer es sehen wollte, der konnte sehen, dass das kein überzeugtes Klatschen war. Und das war immer wieder bei Herrn Gauland zu beobachten.
Danke für diese Beobachtung und danke für das Sein im Bundestag und Berichten für uns Sebastian Engelbrecht. Und Birgit Marschall bleibt an meiner Seite in dieser Mittagsstunde. Gleich unser nächstes Thema, das Coronavirus. Sie hören Studio 9, der Tag mit Birgit Marschall, Redakteurin bei der Rheinischen Post, vor allem auch für Wirtschaftsfragen zuständig. der Coronavirus aus China macht uns Sorgen. Ich glaube, so kann man das schon sagen. Gestern war Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrats, da. Der hat nochmal gesagt, also Angst hätte er keine. Aber natürlich müsse man sich schon darüber informieren und Besorgnis sei vielleicht schon angebracht, aber eben keine Hysterie. Die Zahl der Infektionen ist jetzt wohl höher als bei SARS, melden die Behörden in China. In Deutschland ist das Virus auch angekommen, wir wissen es. Wir hören mal den Gesundheitsminister Jens Spahn zu den neuen Corona-Fällen in Deutschland.
Die Krankheitsverläufe in Bayern bei den 4 Patienten sind nach Stand jetzt sehr, sehr milde, Gott sei Dank. Wir haben die Genomsequenz des Virus, der wurde auf Twitter veröffentlicht. Der erste Schnelltest wurde hier in Berlin übrigens weltweit entwickelt. Also nach und nach lernen wir auch mehr über den Virus. Die Chinesen gehen deutlich transparenter und schneller in den Informationen damit um als damals bei SARS.
Sagt also Jens Spahn. Frau Marschall, ich frage Sie auch noch mal. Gestern habe ich Christian Höppner auch gefragt. Haben Sie Angst vor dem Virus?
Nein, ich habe noch keine Angst. Ich vertraue da unserem Gesundheitssystem, dass ich für ziemlich fit halte. Und tatsächlich dieser Hinweis auf 2002, 2003, als der SARS-Virus ausgebrochen war, daraus haben wir, glaube ich, gelernt. Und damals wurden Testmethoden entwickelt, die es möglich machen, dass man Infizierte innerhalb von 5 Stunden ungefähr erkennen kann. Und die Bundesregierung hat ja auch schon Informationen rumgeschickt, dass Menschen, die eben sich das Gefühl haben, sie könnten den Virus in sich tragen, schnell zum Arzt gehen sollen und das dann überprüft wird anhand deren durch Bluttests innerhalb von 5 Stunden, ob es eben Corona ist oder nicht.
Ich habe vorhin gesagt, Sie sind vor allem auch für Wirtschaftsfragen zuständig. Insofern interessant auch an Sie die Frage, wie wird das denn die Wirtschaft jetzt beeinflussen? Die Börsen reagieren ja. Wir haben gestern schon mit Klaus-Jürgen Gern gesprochen vom Institut für Weltwirtschaft und der hat bei uns gesagt.
Wir kennen natürlich Krankheiten. Grippeepidemien sind etwas ganz Regelmäßiges. Daran haben sich die Märkte gewöhnt, aber wenn eine neue Krankheit auftritt und eben auch Maßnahmen ergriffen werden, um sie einzudämmen, die wirtschaftliche Aktivität tatsächlich berühren, wie jetzt in China der Fall ist, dann ist es natürlich etwas Neues und darauf reagieren die Börsen.
Also die Börsen reagieren. Ist das so zu erklären, weil eben Börsianer auch nur Menschen sind? Könnten die rationaler handeln?
Ja, aber diese Reaktion ist ja in gewisser Hinsicht durchaus rational. Also wir müssen sehen, dass die Börsenkurse relativ hoch sind, dass wir eine Rallye hinter uns haben. Das gesamte Jahr 2019 war ja schon unheimlich gut an den Aktienmärkten. Und weil wir eben so viel Geld im Umlauf haben und die Anleger nicht wissen, wo sie das Geld besser investieren können, investieren sie es zunehmend in Aktien. Und dadurch steigen weiter die Kurse. Und die Menschen wissen aber auch gleichzeitig, eigentlich ist da schon eine Übertreibung im Markt. Also an den sogenannten Fundamentaldaten lässt sich das eigentlich, oder mit denen lässt sich das irgendwie schwer beweisen, dass diese Kurse so hoch sind. Und da in so einer Situation ist die Nervosität natürlich besonders hoch. Und wenn nur ein Risikofaktor neu auftritt, und das ist eben das Coronavirus, dann reagiert man nervös und verkauft Aktien. Mhm. Und so erkläre ich also diese Einbußen an der Börse.
Es gibt dafür diesen schönen Begriff vom schwarzen Schwan-Effekt, den ich gelernt habe gestern. Das sind also Ereignisse, die sehr selten oder sehr unwahrscheinlich sind, aber eben erhebliche Auswirkungen haben können. Und die lassen sich nicht vorhersehen und deswegen eben ja solche Volatilität.
Ja, und es ist halt tatsächlich auch so, dass China ist sehr wichtig für die Weltwirtschaft, zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde. Und die werden wahrscheinlich einen Dämpfer erleben durch die Maßnahmen, die sie ergreifen, also ganze Städte abgeriegelt werden und so weiter. Und wenn das chinesische Wachstum geringer ausfällt, dann hat das eine Kaskade an Folgen und dann ist auch das Output der Weltwirtschaft geringer und entsprechend reagiert man darauf. Es gibt auch Einbußen auf den Flugverkehr. Wir haben vorhin gehört, British Airways stellt die Flüge ein, womöglich
von und nach China, genau. Ja, im Januar und im Februar. Mhm.
Vielleicht folgen da andere Airlines, also die Lufthansa könnte auch auf die Idee kommen. Und dann haben wir natürlich auch Einbußen im Tourismus, dass Menschen, die eben in Richtung Asien oder so eine Reise geplant haben, sie womöglich absagen. Mhm. Also wir werden da wirtschaftliche Folgen haben, aber ich würde die im Moment jedenfalls noch nicht überbewerten.
Wir wollen jetzt über den Kohleausstieg sprechen. Ich weiß, dass Sie sich eingehend damit beschäftigt haben, Frau Marschall, haben ja dazu auch schon kommentierend natürlich geschrieben. Das Bundeskabinett hat heute ja den Gesetzesentwurf zum Kohleausstieg beschlossen und wir hören mal den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, was er da vor wenigen Minuten im Bundestag zu gesagt hat.
Ich weiß, dass es einige gibt in der Umweltbewegung und vielleicht einige auch in der Wirtschaft, die Fragezeichen gesetzt haben, die Fragen stellen werden. Diesen Fragen stellen wir uns gerne, auch wenn sie unbequem sind. Aber ich bin überzeugt, dass uns heute ein wirklich großer Wurf gelungen ist.
Ein großer Wurf? Sagt er das zu Recht?
Nein. Also ich finde es schon mal gut, dass dieses Gesetz überhaupt verabschiedet wurde.
Jetzt. Wir fassen noch mal zusammen, was steht drin. Bis 2038 soll Deutschland aus der Kohle aussteigen. Die Betreiber von Braunkohlekraftwerken sollen für das vorzeitige Abschalten Entschädigungen kriegen, 4 Milliarden Euro. Ja, das sind so die großen Eckdaten, ne?
Und zusätzlich eben jetzt auch noch die Steinkohle. Wir steigen ja auch aus der Steinkohle aus. Da werden noch mal ungefähr 2 Milliarden locker gemacht als Entschädigung. Und wir haben natürlich ein Anpassungsgeld für die Kohlekumpel und wir haben in einem anderen Gesetz, das begleitend dazu beschlossen worden ist, schon Strukturhilfen für die Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen und in Ostdeutschland von insgesamt 40 Milliarden Euro bis 2038.
Natürlich kann man sagen, es hat lange gedauert, aber ich würde auch sagen, es ist gut, dass es das Gesetz jetzt gibt. Also bei aller Kritik, dass es so lange gedauert hat, besser, es kann jetzt wirklich strukturiert weitergehen, als hätte man weiter darin sozusagen gehangen in dieser Unsicherheit, was als nächstes passiert.
Ja, also es ist ja schon mal tatsächlich ein großer Schritt, wenn sich Deutschland, also Bund und Länder, Kohleregionen und Nicht-Kohleregionen, Umweltverbände und Wirtschaftsverbände gemeinsam einigen über ein Verfahren, wie man aus der Kohleverstromung, dem größten Stromproduzenten Deutschlands, also aussteigt. Und dass wir als Land gleichzeitig aus Atom- und Kohlestrom aussteigen wollen, ist weltweit beispiellos. Und tatsächlich wird es eine ganz große Anstrengung, ein Kraftakt werden. Ich muss allerdings noch sagen, ich finde, Herr Altmaier hat sich ein bisschen lang Zeit gelassen mit diesem Gesetz, denn die Kohlekommission hat ja schon vor einem Jahr, ganz genau ein Jahr ist das jetzt her, ihre Empfehlungen abgegeben.
Es gibt ja nun viele Klimaexperten, Umweltexperten, die sagen, dass zum Beispiel bei der Braunkohle erst in über 8 Jahren, also ab Ende 2028, die ersten wirklichen Maßnahmen erfolgen sollen. Das dauert alles viel zu lange. Auch, dass weitere Dörfer abgebaggert werden oder auch, dass in Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen dieses Steinkohlekraftwerk ans Netz genommen wird, das wird auch kritisiert. Sind diese Kritikpunkte berechtigt?
Ja, vollkommen. Also die teile ich vollkommen. Ich bin auch der Meinung, dass eben in der Nacht vor einer Woche, das war ja Mittwochnacht, im Bundeskanzleramt.
Dieser überraschende Kompromiss, der gefunden wurde.
Genau, ja. Wo eben die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der 4 Kohleländer zusammengesessen hat, immer auch in Kontakt mit den Betreibern gewesen ist, wo dann eben in der Nacht tatsächlich was beschlossen wurde, dass man doch von den Empfehlungen der Kohlekommission nochmal abgegangen ist und dadurch jetzt einen schlechteren Klimaschutzeffekt haben wird, als eben die Empfehlungen der Kohlekommission enthalten hatten. Und der Kern, wo man abgegangen ist, man hat eben Abschaltzeitpunkte für Kohlekraftwerke auf spätere Zeitpunkte verschoben, eben von Mitte dieses Jahrzehnts auf Ende dieses Jahrzehnts. Und außerdem ganz am Ende der Periode bis 2038 soll noch mal ein ganzes Drittel der Kapazitäten erst abgeschaltet werden. Das ist sehr spät und die Umweltverbände weisen zu Recht darauf hin, dass wir einen stetigen Ausstieg aus der Kohleverstromung haben müssen, um eben den bestmöglichen Klimaschutzeffekt zu erzielen.
Gut, aber in dieser Nacht mussten eben Kompromisse gefunden werden, sonst wäre man gar nicht weitergekommen.
Ja, das stimmt, aber der Klimaschutz saß halt nicht mit am Tisch. Das ist ja immer so, dass eben, wenn es um Gemeinwohl geht, dann, wenn alle Bürger betroffen sind, dann sind da oft, fehlt da irgendwie ein Vertreter mit am Tisch. Und diesmal haben eben Politiker untereinander mit, zusammen mit Konzernen entschieden. Und ich hätte mir gewünscht, die Umweltministerin, die war ja auch dabei, die natürlich den Umweltaspekt nach Kräften vertreten hat, hätte noch mehr Unterstützung in dieser Runde gefunden.
Sagt Birgit Marschall von der Rheinischen Post. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt heute darüber, ob die linksradikale Internetplattform Links unten in die Media verboten bleibt. Die ist seit 2,5 Jahren verboten. Am Wochenende war in Leipzig demonstriert worden. Die Demo war eskaliert. Vielleicht haben Sie die Bilder gesehen. Das Bundesinnenministerium hatte diesen Verein, der dahinter steht, verboten. Wird das Verbot Bestand haben? Das ist jetzt die Frage. Hier an meiner Seite, um die Themen des Tages zu beleuchten, ist Birgit Marschall von der Rheinischen Post und zu uns gekommen jetzt auch mein Kollege Moritz Behrendt aus unserer Studio 9 Redaktion. Herr Behrendt, das ist natürlich jetzt erstmal die ganz grundsätzliche Frage. Wer oder was ist denn überhaupt links unten in die Media eigentlich?
Es war ja schon von einem Verein die Rede. Das ist etwas komplizierter. Mhm. Die Frage nach dem Was ist noch einigermaßen einfach zu beantworten. Es wurde gesagt, das ist eine linksradikale Internetplattform aus diesem ganzen Spektrum des weltumfassenden Netzwerkes indiemedia.org und wiederum eine Abspaltung von india.org in Deutschland, die es weiterhin gibt, die auch von diesem Verbot überhaupt nicht betroffen ist, sondern eine noch radikalere Abspaltung, eher im Südwesten der Republik, deswegen links unten, aber auch, weil es natürlich eine politische Ausrichtung ist. Zu lesen waren oder im Archiv, das man auch im Internet findet, sind noch Aufrufe zur Demonstration, Beobachtung der rechten Szene, aber auch Bekennerschreiben und konkrete Aufrufe zu Gewalttaten, etwa gegen Wahlkreisbüros der AfD oder ein Fall war ein Mordaufruf gegen den früheren Berliner Innensenator Frank Henkel von der CDU. Aber ein Verein, die Frage, wer ist eigentlich links unten in die Media, ist schwierig zu beantworten. Ein Verein hat sich nie gegründet. Es gibt keine konkrete Institution, die dahinter steht. Insofern war es schon bemerkenswert, dass Innenminister Thomas de Maizière 2017 diese Plattform mit dem Vereinsrecht verboten hat.
War das sozusagen eine juristische Finte?
Es ist zumindest eine ungewöhnliche Vorgehensweise. Gab es schon einmal bei einer rechtsradikalen Plattform Alter Media Deutschland, die auch mit Hilfe des Vereinsrechts verboten wurde.
Aber de Maizière hat ja damals gesagt, das ist eine Vereinigung. Also es muss nicht unbedingt ein eingetragener Verein sein, sondern schon eine Vereinigung kann man so behandeln, als wäre es ein Verein. Ist da was dran?
Da ist, ich bin kein Jurist, aber was ich mir angelesen habe, durchaus was dran, dass das deutsche Recht die Möglichkeit schafft, Gruppen, die sich mit einer gemeinsamen Willensbildung zusammentun, als Verein zu behandeln, obwohl sie sich selbst nicht als solcher gegründet haben.
Und das Problem ist jetzt aber, dass eben oder über das Vereinsrecht durfte eben oder hat er halt diese Website verboten. Und das wird jetzt eben angefochten, dass sie eben, das Verbot wird angefochten mit dieser Begründung. Also sehe ich das richtig vor dem Oberverwaltungsgericht.
Genau, da ist eher die Sache, wir sagen, wir sind ein Medium. Wir ist auch wieder Frage, wer ist das? Sind diese Kläger überhaupt klageberechtigt? Das ist ziemlich kompliziert, aber es geht darum, ist das möglicherweise ein Eingriff in die Pressefreiheit auch?
Ja, also es ist das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, wo heute verhandelt wird. Und da wäre jetzt tatsächlich meine Frage, also Reporter ohne Grenzen fordern, die Plattform solle mit presserechtlichen Mitteln belangt werden. Warum genau diese Formulierung?
Das heißt nicht, dass Reporter ohne Grenzen jetzt alles unterstützt, was links unten in die Media publiziert. Ganz im Gegenteil, sie sagen, Aufrufe zur Gewalt sind komplett inakzeptabel. Aber der Weg wäre halt ein komplett anderer. Da müssten zuerst die Landesmedienanstalten aktiv werden und konkret illegale Posts zu löschen. Und dass es diese illegalen Posts gab, das ist völlig zweifellos.
Also ich würde noch mal sagen zur Fallhöhe dieser Geschichte, also sollte das Bundesverwaltungsgericht tatsächlich diese Klage annehmen oder beziehungsweise eben das Verbot aufheben, das wäre meiner Meinung nach natürlich eine Blamage für die Bundesregierung und es wäre auch, natürlich würde es alle Vorurteile von, ob sie nun von Linksradikalen oder von Rechtsradikalen gegenüber dem Rechtsstaat bestehen, dass der Rechtsstaat eben aus politischen Gründen Websites verbietet, also dass er Recht beugt, denn das würde diese Vorurteile bestätigen meiner Meinung nach und das wäre natürlich dann würde sich im Nachhinein wirklich rächen, dass Thomas de Maizière da das Vereinsrecht angeführt hat als Begründung.
Andererseits stellt sich natürlich schon die Frage, wie kann der Rechtsstaat gegen Gegner des Rechtsstaates vorgehen? Welche Kreativität kann er da haben? Muss er da ganz langsam und sehr ordentlich vorgehen oder kann er auch sagen, es gibt hier mal einen kleinen Umweg? Durchaus eine spannende Frage.
Moritz Behrendt hier im Studio und wir werden das Thema weiter beleuchten heute in Deutschlandfunk Kultur. Danke, Moritz Behrendt, und Birgit Marschall bleibt noch ein bisschen hier. Birgit Marschall von der Rheinischen Post hier im Studio, um die Themen des Tages mit mir zu besprechen. Und jetzt auch hier Antje Passenheim, unsere Korrespondentin in New York, zu Gast in Berlin, wirklich in persona hier. Guten Hallo. Tag, Frau Passenheim.
Hallo, guten Tag.
Wir sprechen über den Nahostplan von Donald Trump jetzt noch. Nahostplan sage ich sage nicht Friedensplan, denn ein Friedensplan sei das nicht, sagen die Kritiker. Die Israelis sind begeistert, die Palästinenser überhaupt gar nicht. Sie sind gegen diesen Plan. Was sieht dieser Plan vor? Dass die Palästinenser ihren eigenen Staat bekommen, aber unter Bedingungen, die die Israelis und die USA letztendlich diktieren. Es soll eine neue Aufteilung der Gebiete geben, die von beiden Seiten beansprucht werden. Zum Beispiel die jüdischen Siedlungen im Westjordanland sollen nicht geräumt werden. Israel soll die Souveränität über sie bekommen, auch über das Jordantal. Wir haben heute früh darüber gesprochen mit dem Palästinenser-Experten der Naumann-Stiftung in Jerusalem, mit Suleiman Abu Dayeh, und er sagt:
Dieser Staat soll angeblich ohne den Jordantal sein, das etwa 30% der Fläche des Landes ausmacht. Und das Land ist nicht miteinander verbunden. Das Land hat keine Grenzen und keine Souveränität, sondern ist eingebaut innerhalb israelischer Kontrolle. Insofern, dieser Plan ist ganz merkwürdig. Das ist in einer Form gekommen, dass man es nur ablehnen kann.
Das können die Palästinenser nur ablehnen, sagt er. Hat er recht, Frau Marschall?
Ja, sage ich rundum ja, weil wir haben jetzt noch nicht erwähnt, neben dieser Zerstückelung des Landes, dass es ja auch um Jerusalem geht. Mhm. Und das ist ja immer eine Kernforderung auch der Palästinenser, dass sie auch Jerusalem beanspruchen. Und jetzt soll ihre Hauptstadt aber nur in einem Vorort von Ost-Jerusalem sein. Und außerdem eben, wie Sie schon gesagt haben, sollen sie akzeptieren, die Siedler in den palästinensischen Gebieten. Das sind immerhin 700.000 Menschen. Und ihr Land wäre völlig zerstückelt und Israel würde sie umarmen sozusagen. Also meiner Meinung nach kann man das nicht akzeptieren. Und es ist tatsächlich ja unter Ausschluss der Palästinenser von Donald Trump und den Israelis verhandelt worden.
Das ist ja wirklich neu. Die USA sind sonst immer auf beide Parteien zugegangen. Antje Passenheim, wie sehen denn die Vereinten Nationen diesen Friedensplan?
Die können das nur so sehen, dass sie sagen, wir können das überhaupt nicht gutheißen. Und UN-Generalsekretär Guterres hat das sinngemäß auch so gesagt, hat gesagt, dieser Plan verstößt ja gegen das Völkerrecht. Der verstößt gegen Resolutionen, die der Sicherheitsrat, der UNO-Sicherheitsrat gefasst hat. Ja, eine Zwei-Staaten-Lösung, das wollen wir auch, das wurde gesagt. Aber natürlich eine Zwei-Staaten-Lösung in den Grenzen von 1967, also vor dem Sechstagekrieg, bei dem sich Israel ja diese besetzten Gebiete angeeignet hat. Und die auch nach der Auffassung der Vereinten Nationen als besetzt gelten. Aber das hat Donald Trump ja schon lange ignoriert und hat ja vorher schon gesagt, Jerusalem wird Israels Hauptstadt. Wir verlegen die Botschaft dahin gegen die Resolution der Vereinten Nationen. Mhm. Und er hat auch gesagt, wir können nicht von besetzten Gebieten reden. Das ist völkerrechtlich gar nicht eindeutig.
Jetzt kann man sich natürlich als Palästinenser ganz dagegen stellen. Gleichzeitig weiß ich gar nicht, ob es vielleicht doch eine Möglichkeit sein könnte, sich zumindest ein bisschen anzunähern und zu sagen, vielleicht ist das das, was wir kriegen können, wenn wir wirklich Frieden haben wollen und wenn wir einen eigenen Staat haben wollen und mit Israel in einem Einvernehmen, wie das auch immer dann aussehen mag, leben wollen, ist das vielleicht jetzt doch unsere Chance.
Das sehen viele auch so. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, Donald Trump hat da an einer unverrückbaren Grenze gerückt und könnte damit eventuell was anstoßen, was bislang nicht möglich war. Es könnte ein Prozess in Gang kommen. Andere sagen aber, er tut das natürlich, er verbündet sich mit Benjamin Netanyahu. Er will natürlich auch vor diesen Wahlen, die anstehen, die Gunst der jüdischen Wähler in den USA sich holen, sich den Rückhalt holen, vieler Geldgeber auch, die ihn im Wahlkampf unterstützen. Er will vor allen Dingen auch von dem Impeachment-Verfahren ablenken. Das ist kein Zufall, dass er das natürlich jetzt bekannt gegeben hat. Mhm. Und da Donald Trump und da die USA ja keine großen Unterstützer der Weltgemeinschaft, der UN, der Vereinten Nationen sind, wird es schwer sein, auf der Basis dieses Vertrags auch bei den Vereinten Nationen überhaupt weiterzukommen.
Der Vertrag könnte natürlich auch Netanyahu in die Hände spielen oder jetzt diese Veröffentlichung der Ideen, weil er steht ja auch vor Neuwahlen oder vor Wahlen im März und es gibt die Korruptionsanklage gegen ihn. Also vielleicht haben eigentlich beide, Trump und Netanyahu, einfach nur ein großes Interesse, sich selber in Szene zu setzen.
Ja, würde ich jetzt auch so sehen, dass es hauptsächlich einen Wahlkampfzweck hatte, diese Initiative. Und es gibt ja viele Nahost-Experten, die sagen, das schadet sogar dem Friedensprozess. Also wir kommen dadurch eigentlich eher, fallen wir wieder zurück und alles wird noch schrecklicher. Und weil es eben auch die Ignoranz der westlichen oder der US-israelischen Seite gegenüber den palästinensischen Interessen so sehr zeigt. Und dann auch noch Ignoranz gegenüber den Vereinten Nationen und dem Völkerrecht. Das ist eigentlich eher unerträglich.
Gut, schadet es tatsächlich dem Friedensprozess? Trotzdem hatten wir eben kurz den Gedanken, ob es nicht vielleicht doch auch ein Schritt in eine mögliche neue Richtung sein könnte.
Also eine Zwei-Staaten-Lösung wäre natürlich tatsächlich der Traum. Wir haben ja diesen Nahostkonflikt auch schon 40 Jahre oder noch länger und viele Menschen haben immer von einer Zwei-Staaten-Lösung gesprochen. Da muss man dann aber wirklich auch auf Augenhöhe verhandeln und da muss Israel und müssen Israelis und die Palästinenser tatsächlich gleiche Bedingungen haben.
Antje Passenheim. Und ich denke auch, es wäre vielleicht sogar eine Chance, auch unter den gegebenen Bedingungen, wenn die Aushandler, die Verhandler oder die sich diesen Friedens, in Anführungsstrichen, Friedensplan oder Nahostplan ausgedacht haben, wenn es tatsächlich in deren Interesse wäre, zu verhandeln, was ja viele bezweifeln. Also gerade weil so viele Interessen dahinter stehen, hinter der Kooperation Israel, Washington, die Saudis, die ja auch jetzt mit im Boot sind. Das hat ja einen ganz großen Hintergrund. Und die Frage ist, wer ist ernsthaft daran interessiert, diese Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern tatsächlich voranzutreiben und hat nicht eigentlich andere Interessen?
Also halten wir fest, letztendlich viel Hoffnung haben wir für die Zwei-Staaten-Lösung, die jetzt vorgeschlagen ist, nicht.
Nein, also leider nicht. Ich meine, vielleicht haben wir Europäer noch ein gesteigertes Interesse und vielleicht schlägt ja unsere Stunde auch nochmal als Vermittler.
Danke an Birgit Marschall von der Rheinischen Post und danke an Antje Passenheim aus New York. Schön, dass Sie hier sind für diesen Tag. Birgit Marschall hier zu Gast. Schön, dass Sie da waren. Was ist für Sie sozusagen wundervoll an diesem Tag, ja, in dieser Welt?
Also in dieser Welt ist ganz viel wundervoll. Zum Beispiel die Natur ist was Wundervolles und andere Menschen sind was Wundervolles. Aber wenn wir jetzt mal die Fülle von Themen sehen, die wir jetzt hier besprochen haben, gerade auch das Gedenken an Auschwitz
Da sehen wir
und
wenig
so weiter,
Wundervolles, da außer dass gedacht wird und dass zum Beispiel Röven Rivlin und Frank-Walter Steinmeier eben gemeinsam im Bundestag gesprochen haben.
Ja.
Ist wieder wundervoll.
Wundervoll ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist auf jeden Fall eine große Geste und etwas ganz Besonderes.